Heute war alles Podcast. Herzlich willkommen zur vierten Folge und damit vermutlich auch die letzte Folge, wenn nicht plötzlich in den nächsten zwei Monaten noch ein neues Album kommt. Hier ist Juri und...
Der Mo ist auch da.
Und wir wollen heute ein bisschen einsteigen. Vielleicht müssen wir mal sortieren. Die Folge davor, die dritte Folge, das war kurz vorm Palladium. Jetzt das Palladium um. Die Frage, chartet das Album oder nicht, ist vorbei bzw. beantwortet worden. Und du warst im Urlaub.
Ja, so viele Dinge, die in den letzten vier Wochen passiert sind.
Ja. Crazy. Und jetzt ist das erste Mal ein guter Moment. Das ist, glaube ich, der erste Moment, wo ich nicht bereue, selbst im Palladium gewesen zu sein, weil jetzt kann ich dich ja ernsthaft fragen, wie war es denn?
Palladium war für mich immer noch schwer zu fassen, auch vier Wochen danach, weil das, also ich gucke mir, beim E-Werk damals habe ich mir so viele Videos danach angeguckt, habe ich beim Palladium jetzt tatsächlich noch gar nicht so wirklich gemacht, weil das Gefühl, was da geherrscht hat, und ich hatte das Gefühl, dass nicht nur wir auf der Bühne das haben, sondern so ziemlich alle Leute, die da irgendwie im Publikum waren, und das war auch das Feedback danach, dass das einfach, dass, man sagt das immer so daher und so salopp, aber das war wirklich magisch, ohne Scheiß. Das war meine, alles, was ich mir überlegt hatte, was ich so an Ansagen machen will, ne, was man irgendwie an Show-Elementen machen will, völlig über den Haufen geworfen. Und ich habe mich, glaube ich, 5 bis 10 Mal beim Publikum dafür entschuldigt, dass das dass hier jetzt nicht so der krasse Entertainment-Faktor ist. Weil das einfach, ich war durchgehend, und wir haben 2,5 Stunden gespielt. Ich glaube, wir haben noch nie 2,5 Stunden Konzert gemacht. Wir haben am Ende, ich glaube, 5 Zugaben gegeben, weil die Leute uns einfach nicht gehen lassen wollten. Und wir wollten selber auch nicht gehen. 2,5 Stunden einfach nur durchgehendes Überfordertsein im positivsten aller vorstellbaren Sinne. Ich glaube, ich habe 2 Mal geheult währenddessen und so. Also es war, ja, keine Ahnung. Das war für mich, das war so ein Once-in-a-Lifetime-Moment für mich, 100 pro.
Gab es so Highlights, wo du sagst, boah, das waren irgendwie krassen Peaks im Konzert?
Ich schwöre, ich erinnere mich gar nicht an alles, weil das einfach so ein Dopaminflug war von einem anderen Planeten.
Wie war es denn davor? Also ich glaube, was man ja verraten darf, ist, es gab quasi einen Vorhang, der fällt.
Ja.
Du stehst dahinter. Wie sind so diese, ich sag mal, 15 Sekunden, bevor es losgeht? Was geht einem da durch den Kopf?
Also wir haben ja dieses supergeile Intro mit dem Chris, mit dem Quizzo zusammen gemacht. Danke nochmal an der Stelle, wo ich dann nochmal, weil mir war voll wichtig, dass die Leute, wenn sie da sind, nochmal wissen, okay, fuck, teilweise haben wir hier 3,5, fast 4 Jahre, also weil wir haben den Vorverkauf am 9.11. im E-Werk? 9.11.? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall 2019, Ende 2019, den Vorverkauf im E-Werk gestartet für das Palladium-Konzert. Und dann hört man nochmal meine Insta-Ansagen, die ich bei den Verschiebungen gemacht habe. Und das waren ja insgesamt 3 Stück. Und am Ende ist dann so dieses, der 3. und hoffentlich letzte Termin ist der 12.8.23. Und auf einmal hast du 4000 Leute kreischen wie, weiß ich nicht, Alter. Wir stehen hinterm Vorhang und in dem Moment war ich so blown away, aber so ultra motiviert wie so ein Boxer, der kurz vor seinem Einlauf ist. Ich war so heiß. Ich glaube, ich habe den Nico noch gepackt, weil er neben mir stand. Ich hätte den fast noch von der Bühne geschmissen. So. Also, weil er stand ganz hinten eben auf so einer Empore drauf. Ich war so hyped und hatte so Bock. Und war tatsächlich gar nicht so aufgeregt wie sonst, weil ich einfach wusste, okay, abgesehen von diesen Show-Elementen und so, wusste ich von Sekunde 1 bis zum Vorhang fällt hinten raus quasi wieder. Genau was passiert, war ja alles irgendwie durchdacht und ich glaube, das hat mir eine gewisse Ruhe gegeben und ich wusste für mich, wir werden das so hinkriegen, dass die Leute sagen, ach, die 3,5 Jahre warten haben sich gelohnt, aber dass das Feedback danach so heftig ist und heute noch Nachrichten reinkommen von wegen, yo, ich war vorgestern auf dem Maneskin-Konzert, hier diese ESC-Gewinner von vor ein paar Jahren.
Das Maneskin. Ist ja nicht
Maneskin, Mens, wie heißen die denn? Maneskin?
Moneskin, glaube ich.
Moneskin, okay.
Entschuldigung, da kam schon Moritz Herf, der Maneskin war auch am Start.
Genau, die reißen ja auch total ab und so. Es kam nicht im Ansatz an euer Palladium-Konzert ran. So. Also viele Leute haben das auch noch weiter im Kopf und tragen diesen Moment mit sich.
Ja, deswegen. Und auch davor, ich erinnere mich, dass wir, ich glaube, wo waren wir im Tanzbrunnen? bei irgendeiner Veranstaltung im Tanzbrunnen. Ja. Und wie viele Leute auf dich zukamen und nicht nur Fotos machen wollten, sondern eigentlich so gesagt, ey, nächste Woche Palladium oder Wochenende Palladium, es wird so geil. Diese Spannung im Vorfeld hat man schon gespürt. Du wolltest in der letzten Folge nicht verraten, wer Gast war. Jetzt kannst du es ja machen. Wie waren die Gastauftritte?
Mega. Also mit Echo hat auf jeden Fall, glaube ich, keiner gerechnet. Den haben wir in Herkules irgendwie in den Song reingebunden. Das habe ich super geil gefunden. Auch, dass er das einfach so mitgemacht hat. Er ist irgendwie am selben Tag aus Berlin mit dem Auto gekommen, weil er am Vortag noch einen Gig da gehabt hat. Und hat da auch keine Mühen gescheut. Super geil. Weiß ich auch krass zu schätzen. Ja. Dann hatten wir Nessie, die glücklicherweise in der Woche auch in Essen die ganze Zeit im Studio war, die dann für Geigenhimmel vorbeigekommen ist. Das war auch mega. Die ist ja einfach auch ein absoluter Sonnenschein. Dann hatten wir noch, nach 5 Jahren, die wir diesen Song nicht gemeinsam gespielt haben, hatten wir noch Olli von Cat Ballou dabei, für Liebe Deine Stadt. Das war auch super nice. Das
war wahrscheinlich auch fürs Publikum geil, ne?
Ja, voll, voll. Aber es war, da, als der kam, hatte ich so das, bei Echo ist so voll der aufgebrannt. Und bei Olli hatte ich so das Gefühl, dass die Leute eher so ein ungläubiges Ding haben. So, ist ja das jetzt wirklich so? Was? So. Das war schon crazy. Da hatten wir die Fädelperlen noch für übertrieben schön dabei, die auch mit einer Abordnung von 25, 30 Frauen am Start waren.
Ey, die machen den Song so dick auf einmal, ne? Dieser Chor, das ist schon super.
Und die haben einfach alle unfassbar gute Laune. Die sind so, so geil irgendwie und sind danach auch immer so, haben mir noch ein Video geschickt von wo sie sich mit 30 Girls irgendwie bedanken, dass sie dabei sein durften und so. Und ich dachte so, hey, ich hab zu danken. So,
ja, ne? An der Stelle auf jeden Fall Grüße raus. Es braucht mehr laute, starke, gut singende Frauen in Köln, glaube ich.
Ja, kann man safe. Ich weiß nicht, ob du jetzt doch wieder das Gefühl hast, dass du denkst, scheiße, warum war ich nicht dabei?
Es schleicht sich gerade ein, ja.
Aber vielleicht haben wir das Ganze ja irgendwie so filmisch auch festgehalten und haben das ja vielleicht auch aufgezeichnet und vielleicht gibt es das dann irgendwann bald.
Er guckt Cengiz an. Cengiz, da wird's was geben, hä? Aber wahrscheinlich darf man noch nicht so richtig viel verraten, was da.
Vielleicht wird's was geben, man weiß es nicht. Es kommt drauf an, wie die Aufzeichnung geworden ist.
Muss nochmal alles neu einsingen, stimmt nicht so ganz mit den Lippen überein.
Doch, da sind wir schon ein, zwei Schritte weiter. Danke, Nico. Danke, Nico.
An der Stelle, danke, Nico, genau. Wir haben uns auch die Frage gestellt in der dritten Folge: Was wird so ein Live-Knaller? Ich habe das, glaube ich, hier mit dem Backstreet Boy Song verglichen, das ist ja so ein bisschen, oder so sehe ich das, so ein bisschen der Fanliebling, die Fühler freuen sich mal. Vom neuen Album hat sich da ein Song herausgestellt, der live besonders gut funktioniert.
Ja, übertrieben schön funktioniert halt heftig. Ne? Ist natürlich gar nicht zu vergleichen mit Backstreet Boy vom Ding. Aber alle sind so ultra beseelt und singen das so aus vollstem Herzen mit. Deswegen, der Song macht mir auch einfach unfassbar viel Spaß und allen, glaube ich, auf der Bühne auch. Heute war alles besser, macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten, Blindes Herz haben wir das erste Mal gespielt mit sehr, sehr viel Feuer.
Ja.
Das war Wahnsinn. Die Energie mit Nico ist unglaublich. Und alle sagen danach auch so, ey, also, da, so, wir beide zusammen dann irgendwie auch, wie wir uns da anschreien auf der Bühne so. Das war einfach, war für mich auch ein ganz, ganz toller Moment, auch den mit Nico irgendwie teilen zu dürfen, der auch ein so großer Teil des Albums irgendwie war. War sehr, sehr besonders für mich. Aber ansonsten, das kann ich jetzt nach 1, 2, 3 Gigs, die wir mit den neuen Songs gespielt haben, frag mich nach der Tour nochmal, wir gehen jetzt auch auf Deutschland-Tour, kannst mich danach dann nochmal fragen, was sich da irgendwie rauskristallisiert. Kann man jetzt noch nicht so wirklich sagen, aber ja. Ey, unterm Strich bin ich einfach unfassbar froh, das erlebt haben zu dürfen, das auch mit den Leuten, die so hart dafür gearbeitet haben, erleben zu dürfen, wie in Cengiz oder auch in Thorsten, die sich da monatelang, Thorsten hat sich gefühlt, also nicht gefühlt, er hat sich eine komplett neue Software drauf geschafft, die wir vorher, also mit Ableton quasi so eine Live-Software, die wir vorher vor dem Palladium bei keinem Konzert einmal getestet haben.
Boah, da kann ich ja auch nicht entspannt auf die Bühne gehen, ne? Da bin ich
ganz wir hatten Thorsten-Vertrauen, wir hatten einfach Thorsten-Vertrauen. So, wir hatten ein redundantes System. Das interessiert die Leute jetzt alles nicht, das ist Freak-Gelaber, auch wenn ich davon gar keine Ahnung habe. Aber
Thorsten hört das hier und denkt, ach moa, die Klappe, ey, das stimmt doch alles nicht.
Doch, der hat sich das so heftig drauf geschafft und wirklich gefühlt Tag und Nacht irgendwie dafür geackert. Ob es auch die Jungs hinter der Bühne dann noch irgendwie noch sind, mit einem Paul, mit irgendwie unseren ganzen Techniker-Jungs, Licht-Jungs, die einfach, es war gar nicht mehr deren Job so, ne? Also der FOH-Mann, der Soundmann, der ist so, schöne Grüße an Patrick an der Stelle, er ist so über seine Dienstleistertätigkeit hinausgegangen. Mhm. So jeder ist einfach für das Ding die Extrameter gegangen. Und ich glaube, das hat dann auch nochmal, abgesehen von dem Konzert an sich, so für uns die Magie ausgemacht, dass wir wussten, okay, das fühlt sich an wie, weiß ich nicht, Deutschland WM 2014. So, das ist so ein Zusammenhalt im Team und so ein Vertrauen. Und auch Chris, der das irgendwie als Projektmanager vor Ort irgendwie auch überragend gemacht hat und auch in der Planung total toll war. Ja, kann ich sagen, einfach sehr, sehr blessed mit den ganzen Menschen, das auf die Beine gestellt zu haben.
Dann das Konzert ist vorbei, Aftershow ist vorbei, die sehr schön war, durfte ich dabei sein, das war echt, echt schön. Und dann kommt man nach Hause und du hast mir, ich weiß gar nicht, ob du mir das so mal gesagt hast oder im Podcast, aber man weiß nie, ob man nochmal so ein Ding spielt. Es kann immer alles passieren, man weiß es einfach nicht. So, dann kommst du nach Hause und dann kickt bei mir immer so eine Stille. Ne? So dieses, wow, plötzlich fährt alles runter. Wie war das für dich, dann nach Hause zu kommen und ja.
Für mich kickt da natürlich auch die Stille, weil es ja obvious still ist im Vergleich zu 4000 Leuten und zu Hause alleine sein, maximal ein schnarchender Hund neben sich liegen. Aber es ist für mich eine sehr angenehme Stille, weil ich genieße die Zeit auf der Bühne, ich genieße das mit meinen Jungs da irgendwie am Start zu sein und eine geile Zeit zu haben und genieße das Adrenalin, all diese Endorphine, die man da verspürt, braucht das aber nicht über diese Bühnenzeit hinaus, so ist alles fein, so ich hab da ein gutes Gleichgewicht für mich und dass man nicht weiß, ob sowas nochmal wiederkommt, ja, aber mir war relativ schnell klar, und das habe ich, glaube ich, dann auch so geäußert, wenn das jetzt der Peak war, so be it, Alter. Bin ich so fein mit. Weil das Ding ist, also nicht, dass das jetzt meinen Hunger wegnimmt, so dass ich sage, oh, reicht mir jetzt, ich muss nicht mehr größer spielen, wäre schön so, aber wenn nicht, ey, so easy, so fein, weil das Ding, damit habe ich mir für mich einfach alles bewiesen, was ich mir eigentlich nie beweisen musste. Aber ich, also es war einfach, das hat, dieses Konzert hat für mich so gezeigt, okay, ich bin für mich selber ein ernstzunehmender Typ, nicht, dass ich das vorher nicht schon wusste, so, aber ich bin ein ernstzunehmender Typ. Das, was ich da irgendwie auf die Beine gestellt habe mit meinem Team, das war größer, als ich jemals gedacht hätte, dass es wird. Alles fein. So, das war mein Moment und ja.
War der Druck, wir haben ja auch so viel über Druck gesprochen, ne, in der Folge davor, war der Druck dann weg oder zieht er sich noch, bis man quasi so das ganze Feedback der Menschen, die Platte hören, bekommen hat? Beziehungsweise, wir wollen ja auch so ein bisschen auf diesen Chart-Moment noch hinaus, so dieses, fällt dann schon alles oder ist noch so, zieht sich das noch, bis man weiß, ah, Chartplatzierung ist drin oder ist auch nicht drin?
Also das Album ist ja einen Tag vom Palladium gekommen. Dass wir charten, das war mir schon klar. So, also dafür kannte ich die Zahlen ja auch vorher. Kannte aber natürlich die Zahlen von den anderen um mich herum, die auch veröffentlicht haben. Aber die kannte ich irgendwie nicht. Aber generell war es so, dass natürlich ich irgendwie den Druck aufrechthalten musste, auch auf meinen Körper in gewisser Art und Weise, dass ich gesagt habe, nee. Ja. Nach dem Palladium jetzt noch nicht wegklappen hier. Wir haben noch ein bisschen was vor. Weil dann zählt ja für die Charts irgendwie doch noch bis Donnerstag. Und dann bin ich irgendwie noch spontan auf die Idee gekommen, nochmal so ein After-Release-Konzert zu spielen im Helios, das wir dann am Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich, danach gespielt haben. Eins von beiden, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann hat man natürlich irgendwie noch Promotermine und versucht, diese Welle, die man da irgendwie dann geritten hat im Palladium, irgendwie auch noch weiter zu surfen und das einfach irgendwie so gut es geht zu genießen, obwohl das in dem Moment einfach, du funktionierst ja nur noch und es war einfach viel zu viel, was da auf mich eingeprasselt ist, als dass ich das irgendwie realisieren konnte. So, selbst im Urlaub danach hatte ich noch Probleme, das wirklich alles Realität werden zu lassen in meinem Kopf. Aber klar, bis dann am Freitag die Charts irgendwie kamen, war es schon sehr, sehr angespannt noch irgendwie, weil auch da wieder der Punkt war so, wir machen das halt Indie irgendwie mit Genghis, Fabi und mir. Ja, wir haben irgendwie Universal mit Chapter One als Vertrieb dabei, aber es ist halt in An- und Abführung auch nur ein Vertrieb. So.
Ja.
Heißt, der Großteil der Arbeit hängt nun mal an uns. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich gar nicht mal da draußen, so ob ich jetzt Top 10, Top 20 gegangen wäre. Ich glaube, da draußen hätte jetzt niemand gesagt, ach, das ist aber ein Flop-Album. Aber für uns war mir das wichtig, dass wir wieder eine schöne Zahl daran hängen können. Obwohl du auf die Zahl ja eigentlich keinen Einfluss hast. So, wenn in der Woche, weiß ich nicht, Udo Lindenberg, Apache, Travis Scott, Helene Fischer, Roland Kaiser und noch 5 andere in der Kategorie releasen, ja gut, dann gehst du nicht mal Top 10.
Ja.
So, wenn, ne, also, aber trotzdem war es irgendwie wichtig, dass gerade auch die Arbeit von einem Genghis, von einem Fabi und allen, die daran mitgearbeitet haben ansonsten. Ne? Also es geht ja vom Fotografen mit Mumpi über irgendwelche Leute, die uns halt kommen, über Universal dann auch in dem Fall, über einen Chris, der produziert hat, über einen Phil, der produziert hat, über Nico, der da so viel Herzblut reingesteckt hat. Ja, scheiße, jetzt habe ich einmal angefangen. Jetzt kann ich, jetzt muss
das
ich alle nennen.
Das ist jetzt schwierig, ja.
Über einen Maxi, der mich auch schon seit 11 Jahren begleitet, der auch wieder Teil des Albums war. Ja, ich habe wahrscheinlich einige vergessen, aber das sind so, für die Jungs war mir das irgendwie auch wichtig.
Ja.
So,
aber wie ist der Moment? Also ich glaube, ich würde das gerne mal so greifbar machen. Dieses, also Freitag erfährt man davon? Oder?
Ja, man kriegt natürlich über die Woche schon Tendenzen.
Okay.
Heißt, Mittwoch kommen die Midweek-Charts immer raus.
Was bedeutet das? Also für
das beinhaltet quasi alle Verkäufe, das ist quasi so ein Zwischenfazit, was gezogen wird. Das beinhaltet alle Verkäufe von Freitag bis, ich glaube, entweder Montag oder Dienstag. Das sind natürlich im meisten Fall die verkaufsstärksten Tage, ne, weil alle Vorbesteller auch reingezählt werden. Genau, dann gibt es die Midweek-Charts. Da waren wir noch auf der 4. Und ich hatte natürlich irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, nach der 5 kommt die 4. Aber Travis Scott hat sich, glaube ich, entschieden, in der Woche irgendwie 5 oder 6 Musikvideos noch zu drehen oder zu veröffentlichen. Und der Typ ist halt einer der, weiß ich gar nicht, Top 10 meistgestreamten Künstler der ganzen Welt.
Muss man sich nicht schämen, auf jeden Fall.
Du, alles gut, ganz entspannt. Also Schuster, nicht Schuster, bleib bei deinen Leisten, aber man muss ja auch einfach eine gewisse Demut und einen gewissen Realismus auch irgendwie mitbringen. Ja. Und genau.
Das heißt, ihr sitzt dann zusammen und dann kriegt man eine Mail oder guckt man sich das online an oder wo erfährt man dann im Endeffekt, wo man gelandet ist?
Am Freitag saßen wir dann hier und dann hat die Annika von Chapter One uns angerufen und wir machen uns immer so einen kleinen Spaß draus. Also ich wusste, von der 4 jetzt nochmal außerhalb der Top 10 zu landen, schwierig.
Ja.
Aber trotzdem, man weiß nie so, ne? Keine Ahnung, was die anderen machen. Und dann haben wir immer unser lustiges Fragespiel und fragen, ist die 10? Nein. Ist die 9? Nein. Und so weiter und so fort, bis wir dann bei der 5 angelangt waren. Und das war in dem Moment, würde ich schon behaupten, wenn man ehrlich ist, dass wir uns nicht so sehr gefreut haben wie bei Strahlemann. Aber ich glaube gar nicht, dass das dem Fakt geschuldet war, dass wir in dem Midweek noch auf der 4 waren und irgendwie die Hoffnung hatten, das zu halten, sondern eher so dieses, alle sind einfach so durch jetzt. Und das ist so der Moment oder der Punkt gewesen. Die erste Chartwoche war für uns halt die wichtigste. Also machen wir uns nichts vor, dass wir in der zweiten Chartwoche noch irgendwo in den Top 100 existieren. Gut, keine Ahnung. Schwer. Aber das war für uns der Punkt, wo wir, glaube ich, für uns alle so einen kleinen Haken hinter dieses Projekt gemacht haben. Erstmal, ne? Also zum Glück dürfen wir das ganze Projekt jetzt auf der Tour noch präsentieren. Und das ist noch lange nicht tot, aber so der härteste Weg dieser Reise, der ist damit irgendwie durch. Und so saßen wir irgendwie alle hier, haben dann irgendwie mit Sekt angestoßen, aber so richtig Stimmung war nicht, weil alle einfach völlig durch waren.
Ja,
so.
Ja.
Aber ich bin, also für mich ist es so krass, dass wir einfach in derselben Konstellation, mit der wir das mit Strahlemann geschafft haben, trotz der physisch einbrechenden Verkäufe bis Panama und der ganzen Entwicklung mit Streaming, und ich bin kein Streaming-Künstler, und trotzdem schaffen wir es, dieses Ergebnis von Strahlemann nochmal zu wiederholen, zu reproduzieren und zu zeigen, ey, das war keine Eintagsfliege, Leute. Das war schon, Genugtuung ist ein falsches Wort, weil ich das als sehr negativ belastet empfinde, aber es war einfach, es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und sehr stolz auf unsere Arbeit. So.
Ja. Und dann geht's endlich in den Urlaub und dann kamst du wieder und ich glaube, ich habe dich gefragt, und, wie war's? Schön, kurz.
Ja.
War zu kurz.
Viel zu kurz.
Mhm.
Also, wir waren eine Woche in Spanien, da war, 8 Tage, glaube ich. Wovon ich die ersten 4 Tage dann tatsächlich nicht in ein Loch gefallen bin, aber mir wurde so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich angefangen habe, die letzten 9 Monate zu realisieren, gar nicht mal zu reflektieren. Ich glaube, um das wirklich zu reflektieren, das schaffe ich nicht alleine so, da brauche ich irgendwie Hilfe von.
Mhm.
Genau, und dann war ich quasi, sagen wir mal, mental vor Ort 4 bis 5 Tage, wahrscheinlich am Flughafen, zurück nach Hause und dachte so, wie jetzt? Ich bin doch gerade erst hier.
Ja.
Dann waren wir einen Tag in Köln und sind dann nochmal von Mittwoch bis Sonntag irgendwie in Holland gewesen mit dem Hund. Ja, und dann war es das auch schon wieder.
Und dann geht's wieder rein in die Rutsche und jetzt steht auch schon die Tour quasi so ein bisschen vor der Nase. Wir haben am Anfang des Podcasts gesagt, ey, wir machen hier so Butter bei die Fische. Gibt es rückblickend was, wo du sagst, das war scheiße? Also, oder hättest du dir anders gewünscht?
Bezogen aufs Album jetzt?
Ja, auf den ganzen Prozess in dieser Zeit.
Also ja, definitiv, klar. Ich glaube, die Dinger, von denen man da spricht, das sind genau die Sachen, aus denen du am meisten lernst. So. Zum Beispiel, das klingt jetzt total bescheuert, aber die Arbeit, die wir in die Box gesteckt haben, das war so, so, so viel und so, so, so detailverliebt. Mhm. Viele Sachen davon merken die Leute draußen gar nicht mehr. Wo man sagt, die Arbeit haben wir uns in An- und Abführung für die Katz gemacht, beziehungsweise haben wir es für uns im Zweifel gemacht. Wir dachten, wir tun den Leuten damit was Gutes, aber scheinbar irgendwie nicht. Mhm. Da ist auf jeden Fall so ein Learning daraus, dass wenn man irgendwann nochmal ein Album macht, sich einfach sehr, sehr stark überlegen sollte, wie das mit so einem Boxkosmos funktioniert. Man muss auch absolut mit der Zeit gehen. So, also, dass 80% der Leute keine CDs mehr hören, ist nun mal so. Dass 50% der Leute keine Möglichkeit mehr haben, außer bei Oma zu Hause, die CD abzuspielen, es ist auch Realität. Und da muss man sich einfach überlegen, okay, wie würde man sowas nochmal angehen? So.
Gibt es da schon eine Antwort? Oder ist das noch zu...
Das ist alles, also, ob ich überhaupt nochmal ein Album mache, das muss ich mir erstmal überlegen, weil mich das schon an vielen Stellen einfach komplett auseinandergenommen hat. Und so, sagen wir mal, der Prozess des Schreibens und der Prozess des Recordings, der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber an vielen anderen Punkten habe ich schon irgendwie den Spaß verloren. So, gar nicht die Liebe zu der Musik, die ist immer da, aber den Spaß. Und ich will Spaß dabei haben.
Ja, ja.
So, ich weiß, dass es viel Arbeit ist und das soll es ja auch sein, aber wir sollten noch Spaß haben. Und das hat alle von uns absolut überstrapaziert und fertig gemacht. So, und wir haben uns alle voneinander entfernt in irgendeiner gewissen Art und Weise. Eigentlich sollte Musik das Gegenteil.
Voll.
Musik sollte verbinden, auch bei uns intern so. Und,
aber hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen im privaten Kosmos so Reparaturarbeit machen musst? Also dieses, also ich glaube, zweite oder dritte Folge haben wir drüber geredet, dass das einfach leider so ein bisschen miteinander einhergeht. Wie, glaube ich, da würde ich ungern dieses Musiker-Ding auf den Podest stellen. Ich glaube, das ist bei anderen Berufen auch häufig der Fall, wenn man so intensiv etwas macht, dann hat das immer Verluste. Da kommst du, fürchte ich, nicht drum rum. Wie war das für dich quasi nach dem Urlaub? Sind da so ein paar Dominosteine gefallen, wo du dachtest, oh shit, da müsste ich jetzt aber mal irgendwie was tun?
Das war mir schon während des Albums klar. Weil ich an vielen Stellen nicht der Freund war, den ich mir oder der ich selber sein wollte für meine Freunde. An vielen Stellen auch nicht der Sohn war. Und an manchen anderen Stellen auch, ob es der Hundevater ist oder was auch immer, dass da einfach super viel auf der Strecke geblieben ist, wo ich aber sagen muss, dass ich sehr, sehr dankbar war, dass ich oder bin, so verständnisvolle Leute in meinem Umfeld zu haben, die für sehr vieles einfach ein Übermaß an Verständnis aufbringen und für die auch am Ende des Tages mit mir da reingewachsen sind. So. Also, keine Ahnung, wenn ich so einen Juli sehe oder so einen Andi, so ein paar meiner besten Jungs, so die kenne ich seit 2009 respektive 2011, 12. So, die haben das mitgekriegt, wie das immer mehr wurde so. Und denen muss ich das nicht großartig erklären. Und trotzdem bleibt unterm Strich auf jeden Fall der Fakt, dass ich jetzt, wenn der ganze... Ich meine, die Deutschlandtour steht jetzt noch an.
Das ist ja nie vorbei, ne? Also das
ja,
ist, glaube ich,
deswegen habe ich
Wahrheit,
den Satz auch nicht ausgesprochen. Aber wenn so der Überstress, so, das ist auch das Ding. Man fragt mich so, ey, wie ist es jetzt? Du kommst aus dem Urlaub, gehst direkt auf Deutschlandtour. Wie fühlt sich das an? Da sage ich, ey, A, habe ich übertrieben Bock. B, denke ich mir so, ey, ich habe Palladium und Album 2 Tage hintereinander gewuppt. Was soll mich jetzt noch aus der Bahn werfen? Und nach der Deutschlandtour ist es dann auch mal so in An- und Abführung ein bisschen ruhiger. Was aber, eigentlich will ich nicht, dass ich immer nur so, jetzt ein bisschen ruhiger, jetzt kann ich mich meinen Freunden widmen. So.
Ja, das darf dann, eigentlich auch nicht sein.
Man muss das zusammenbringen können. So. Und das ist aber ein stetiger Prozess und Arbeit. Und das habe ich während dem Album absolut, da habe ich absolut versagt. Aber auch daraus lerne ich irgendwie so ein bisschen. Weil ich glaube, auch das sorgt dafür, wenn dein privates und dein soziales Umfeld, wenn du das mit einbindest in sowas, beziehungsweise nicht mit einbinden in dieses Album-Ding, sondern guckst, dass du da deinen Ausgleich hast, während du so eine stressige Phase hast, dass dir das auch super viel helfen kann.
Was ich gemerkt habe, was mir voll hilft, ist einfach auch manchmal nur zu kommunizieren, wie bei mir persönlich gerade der Stand ist. Weil Leute können nicht in dich reingucken und das vergisst man manchmal, wenn man so in seinem Film ist. Und manchmal reicht es auch zu sagen, ich bin überfordert oder ich bin traurig oder ich bin so und so, damit Leute wenigstens so wissen, deswegen ist die Person gerade so. Ich finde, das erleichtert schon vieles. Aber ich will nicht nur jetzt mit dir zurückgucken, ich will auch mal so jetzt schauen, was in nächster Zeit ansteht. Und du hast das schon ein bisschen angesprochen, die Tour kommt. Akustiktour?
Unplugged-Tour.
Was erwartet die Leute da? Was wird da passieren?
Auf Deutschland-Tour spielen wir viel Kram vom neuen Album. Viele Songs, die wir letztes Jahr auf der Tour nicht gespielt haben. Und ansonsten einfach 100% von uns. Also auf Deutschland-Tour ist es so gefühlt, wir kommen aus Köln raus, leihen los. Einfach leihen los. So, da gibt man irgendwie nochmal nicht ein paar Prozent mehr, aber es fühlt sich schon nochmal anders an.
Also Klassenfahrt-Vibes halt.
Ja, übertrieben. Da ist einfach nur Spaß, Spaß, Spaß. So.
Ja.
Klar, wir haben irgendwie die 2 Stunden da auf der Bühne, die wir da irgendwie abreißen müssen. Dürfen. Aber sonst, zum Glück haben wir den Chris als Tourmanager dabei. Der kann auf jeden Fall mal lochen und wir haben Spaß.
Ja. Ich finde, das sind richtig gute letzte Worte eigentlich, weil das ist dann ja wirklich die Zeit, wo ihr einfach Musik genießen könnt, wo es darum geht. Das ist, wo man die Ernte einfährt, glaube ich, kann man sagen, für die Arbeit, die man die ganze Zeit gemacht hat. Und Mo, hast du noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen?
Oh, bestimmt haben wir super viel vergessen, aber das Gespräch sollte so laufen, wie es gelaufen ist. Super schön. Am Ende des Tages bin ich super happy, super dankbar über den ganzen Support jetzt fürs Album und auch für die Tour. So, die Tour ist auch super verkauft. Die Leute haben scheinbar Bock, sich das live anzugucken und da bin ich sehr, sehr blessed, dass wir das irgendwie in der Konstellation auch wieder erleben können und einfach, dass die Leute da draußen uns die Möglichkeit geben, so eine tolle Klassenfahrt machen zu können. Und ja, ist bis hierhin einfach alles sehr, sehr gut gelaufen. Das muss man unterm Strich konstatieren, dass so stressig das Ganze auch ist. Das klingt vielleicht alles immer so negativ, aber es ist einfach sehr, sehr schön gelaufen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Beruf in der Abführung leben darf und so viele Emotionen mit den Leuten teilen darf und die Leute auch im Umkehrschluss mit mir so viele Emotionen teilen. Und ja, mir das Privileg geben, mit meiner Musik Teil ihres Lebens zu sein. Und das darf man, glaube ich, nie vergessen als Mucker. Deswegen, ja, heute war das besser. Heute war das Podcast. Heute war das besser Deutschland-Tour. Immer wieder.
Vielen Dank auch an alle HörerInnen, die uns jetzt die Folgen zugehört haben. Vielen Dank an Cengiz, der hier vor uns sitzt und editiert und macht. Ohne dich würde das hier nicht funktionieren. Und wir wünschen euch alles Gute und hoffentlich bis bald auf Konzerten von Mo.
Tschüss.